Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mein Name ist Anne Siegel und Sie warten vielleicht auf die Dame, die dieses umwerfende Buch geschrieben hat. Die ist angekündigt. Katharina verlegt im selben Verlag wie ich, beim Europa Verlag, und ist leider krank geworden. Deshalb bin ich eingesprungen. Auch Senora Gerta ist beim Europa Verlag erschienen. Und vielleicht erzähle ich Ihnen einfach, was das für ein Verlag ist, bevor hier die Installation fertig gemacht wird. Der Europa Verlag ist 1933 gegründet worden in Zürich vom Direktor des dortigen Schauspielhauses, Emil Obrecht. Und zwar hat er damals den jüdischen Schriftstellern, die im sogenannten Deutschen Reich nicht mehr publiziert wurden, eine Heimat gegeben. Senora Gerta ist mein 8. Buch. Manche von Ihnen, die vielleicht gesehen haben, dass ich heute hier bin, kennen vielleicht Frauenfische Fjorde. Ich habe also vorher über Island geschrieben, über Auswanderinnen nach Island. Und verrückterweise hat mich Island nach Panama gebracht. Denn der deutsche Botschafter und seine Frau, die damals in Panama meine Ansprechpartner waren, weil sie sich um deutsche Auswanderinnen in der Literaturgruppe kümmerten, sagten: "Na ja, Anne, wenn du uns noch mal besuchen willst, wir sind jetzt auf dem letzten Posten in Panama." Und so landete ich in Panama, machte ein Interview mit einer alten Dame. Also eines Tages stand jemand vor meinem Lesetisch und sagte: "Weißt du, dass das erst das zweite deutsche Buch ist, das ich lesen werde?" Und das war Lotti Zelenka, die beste Freundin von Gerta, deren Geschichte ich später aufschrieb. Und dann erzählte mir Lotti, dass ganz viele jüdische Deutsche Exil in Panama gefunden hatten. Ich habe bis dahin immer geglaubt, ich kenne mich gut aus mit dem Exil und war völlig verwundert und bin der Geschichte nachgegangen. Ich bin Journalistin und arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen in der Regel, und da hatte mich die Neugierde gepackt. Und so traf ich Gerta Stern, die 101 ist und ein Kosmetikstudio in Panama City betreibt. Und übrigens selber ihre beste Werbeanzeige ist. Also das hier ist Gerta, so wie sie 1938 aussah, als sie nach Panama ging. Und sie sieht heute ein bisschen anders aus, aber sich noch sehr ähnlich. Ich hatte das große Glück, nach Panama zu kommen, als Gerta gerade beschlossen hatte, ihr wahres Alter zu verraten. Denn sie hatte sich immer 15 Jahre jünger gemacht. Gerta ist sozusagen ihre eigene wandelnde Werbeanzeige. Neulich hat jemand gesagt: "Also Sie erzählen mir doch Scheiß, Frau Siegel, die sieht ja aus wie 70. Und sie hat einige Kundinnen, von denen ich immer dachte, die hätten sich unters Messer gelegt, aber die sagten: "Madre mio, sind Sie wahnsinnig, das ist alles Senora Gerta, möge Gott geben, dass sie uns noch lange erhalten bleibt." Nächstes Jahr wird Gerta 80 Jahre Firmenjubiläum feiern. Also wer denkt, mit 67 ist das alles vorbei, ich warne Sie, wenn Sie Lust haben, machen Sie bitte lange weiter. Gerta ist das beste Beispiel dafür. Es geht auch gleich richtig los. Ich mache hier nur mal gerade die Überbrückung, bis das mit dem stimmt. Ich habe dann Gerta Stern kennengelernt als eine aus der Gruppe der Auswanderer. Und Gerta habe ich interviewt für die Erlebten Geschichten. Das ist eine biografische Radioform, die wir haben beim WDR. WDR 5, ein Sprachprogramm, ein bisschen wie MDR Kultur hier bei Ihnen im Sendegebiet. Wenn Sie googeln Gerta Stern WDR, kommen Sie zu dieser Sendung. Und sie hat eine abenteuerliche Fluchtgeschichte gehabt. Gerta war eine ganz berühmte Kinderschauspielerin und hat einen Fußballprofi geheiratet. Die beiden hatten überhaupt nicht vor, nach Panama zu gehen. Sie waren, ich würde mal sagen, die Beckhams des Wiens der 20er und 30er Jahre. Wobei, ich habe mal irgendwann zu Gerta gesagt: "Oh, dann sind Sie ja wie die Beckhams." Und da sagte sie: "Die wer? Die kenne ich nicht." Gerta lebt in Panama City ein ganz analoges Leben. Sie hat zwei Hausmädchen und einen Fahrer namens Miguel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Tom und Jerry kennt. Da gibt es diesen Hund, der so ein bisschen aufgeblasen wirkt. So ungefähr müssen Sie sich Miguel, den Fahrer von Gerta, vorstellen. Als Mensch. Gerta wollte mit ihrem Mann emigrieren nach Südafrika und dann wurden ihre Visa nicht ausgeliefert. Die Dame mit dem, hallo, Entschuldigung, können Sie mir bitte diesen Ständer noch installieren, bevor Sie gehen? Hallo, ja genau Sie. Das ist nicht inszeniert, das ist jetzt echt. Dankeschön. Und ich habe deshalb über den Europa-Verlag vorhin gesprochen. Als ich Gerda interviewt habe für den WDR, hatte ich plötzlich so einen Impuls und habe ihr eine Frage gestellt. Da war sie 99, ich danke Ihnen sehr, da war sie 99 und mein Glück war, dass Gerda eben gerade beschlossen hatte, mal mit der Lügerei aufzuhören, nämlich zu sagen, wie alt sie wirklich ist. Denn einem Kind im Jahre 1938 hätten wir natürlich nicht diese Geschichte geglaubt, um die es hier geht. Ich habe dann diese Frage gestellt, Gerda, jetzt wo Sie 99 sind, haben Sie eigentlich noch eine Frage ans Leben? Und dann sagte Gerda, wie aus der Pistole geschossen, ach Anne, jetzt, sie nennt mich immer Anne, jetzt wo Sie mich fragen, dieser Herr Otto, ich kenne nur seinen Vornamen, dem Mann, dem wir unser Leben verdienen, der dafür gesorgt hat, im Hamburg des Jahres 1938, dass mein Mann und ich flüchten konnten. Ich habe nie erfahren, wer er ist, ich kenne nur seinen Vornamen. Und ich liebe Recherche. Meine Bücher handeln oft von Geschichten, wo ein Stück fehlt, bis zum Happy End. Sie sind meist historisch verbürgt und echt. Also das hier ist eine wahre Geschichte. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Dazu reicht selbst meine Fantasie nicht. Das heißt was. Und Gerda sagte, dieser Herr Otto, ich kenne nur seinen Vornamen. Und seit 78 Jahren überlege ich, wer kann dieser Mann gewesen sein? Und ich habe mich auf den Weg gemacht und habe versucht herauszufinden, wer es ist. Und es ist mir gelungen, ich habe ihn gefunden. Gerda hat lange gedacht, nachdem sie versucht hat, Kontakt zu ihrem Retter aufzunehmen, den gibt's gar nicht mehr, der ist vielleicht im Krieg umgekommen. Und dann stellte sich raus, doch, den gab's noch. Und das Verrückte in meinem Leben, Gerda ist die Nichte des berühmten Komponisten Siegfried Translateur. Wer von Ihnen kennt Siegfried Translateur? Der war's. Und der kam in meinem Buch davor, in einem Roman Nordbeute schon vor. Und, ach wissen Sie was, ich setze mich mal ordentlich hin, wie das alle anderen hier machen und lese Ihnen mal ein Stück vor, okay? Ja, am 100. Geburtstag spätestens war es dann soweit, da dachte ich, als ich die verrückten Leute gesehen habe, mit denen Gerda sich umgibt, heute gehöre auch ich dazu, Prädikat verrückt, passt zu Gerda. Da habe ich gedacht, also wenn ich das nicht als Buch mache, dann ärgere ich mich bis ans Ende meiner Tage. Und wie wir wissen, kann das ganz schön lange dauern. Ich habe jetzt auch Gerdas Geheimnisse eines langen Lebens. Ich habe übrigens, das sage ich Ihnen gleich, ich freue mich sehr, das Buch ist gerade in die Spiegel-Bestsellerliste zurückgekehrt. Und das ist ja etwas, für das man immer sehr viel riskiert. Man hat eine bekloppte Geschichte und man muss Verleger finden, die daran glauben. Der erste Verlag, dem ich das vorgestellt habe, hat gesagt, Frau Siegel, glauben Sie denn, die Frau lebt noch, wenn das Buch rauskommt? Und das zweite war, wen interessiert eigentlich Panama? Und dann habe ich einen neuen Anlauf gemacht und mein Agent hatte gleich ganz viele Angebote von sehr großen Verlagen. Und ich wollte zu Europa, weil ich fand, dass durch die jüdische Herkunftsgeschichte des Verlages das einfach wahnsinnig gut dahin passt. Und irgendwie sind wir alle glücklich und ich warne Sie, falls Sie das Buch lesen, worüber ich mich natürlich freue. Sie sehen schon, ich bin gemein, ich erzähle viel mehr, weil lesen sollen Sie ja selber. Es ist tatsächlich so, dass ich finde, ich habe Panama sehr kritisch beschrieben. Eine Woche, nachdem ich den Buchvertrag übrigens unterschrieben hatte, kamen die Panama Papers raus und plötzlich interessierten sich alle für Panama. Gerda ist noch ein ziemlich fideles Häuschen und hat mir neulich erzählt, dass sie jetzt überlegt, ob sie nicht vielleicht doch mal ihren Kosmetiksalon aufgeben soll, nach dem 80-jährigen Firmenjubiläum. Und dann sagte ich, sag mal Gerda, hast du nicht gesagt, du hast dir noch einen neuen Laser kommen lassen? Und da sagte sie, aber klar Anne, aber den habe ich mir doch für mich bestellt. Ich lese Ihnen mal ein Stück vor. Das Buch habe ich übrigens Gerda gewidmet und all den Menschen, die nicht aufgeben. Warum bleiben manche Geschichten in der Welt, andere aber verschluckt das Leben, so dass sie irgendwann für immer verschwinden, wie die Körper der Menschen, von denen sie erzählen? Wie kann es sein, dass eine Geschichte, die am einen Ende der Welt stecken geblieben ist, plötzlich zurück auf den Kontinent katapultiert wird, auf dem sie einst begann? Manche Geschichten sind so stark angefüllt mit eigener Energie, mit Leben, Liebe, Hoffnung und Zuversicht, dass sie Grenzen überwinden und Barrikaden niederreißen. Sie verweisen auf das Wesentliche und zeugen von einer Kraft, die Menschen über sich selbst hinauswachsen lässt. Dies ist die Geschichte einer unerschrockenen Frau, die 100 Jahre alt wurde und noch immer lacht wie ein junges Mädchen. Die Geschichte einer Frau, der Wien weiterhin am Herzen liegt und auch nach Jahrzehnten in ihrer tropischen zweiten Heimat Panama, wo sie ihren Hausmädchen die Zubereitung von Knödeln und Palatschinken aus der Heimat beibrachte und glücklich und wohlhabend wurde. Übrigens, Gerda hat ja die zwei Hausmädchen, ne? Man sollte bei Verträgen genau überlegen, was man unterschreibt und sagt. Damals sagten ihre beiden Hausmädchen, Judith und Alicia, Alicia ist die Köchin, Senora Gerda, wir werden bei Ihnen bleiben, bis Sie alt sind, nicht ahnend, dass sie so alt wird. Gerda hat nach 30 Jahren, und Sie werden sehen, sie hat ein ziemlich heftiges Schicksal, und der Kernsatz in meinem Buch, den verrate ich Ihnen auch schon, lesen Sie es trotzdem, aber der Kernsatz ist, ich habe dem Hass in meinem Herzen nie Raum gegeben. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis von Gerdas langem Leben, dass sie viele junge Freunde hat. Gerda hatte 30 Jahre nicht mehr bitterlich geweint, bis letztes Jahr Alicia, ihre Köchin, sagte, ah, Senora Gerda oder Doña Gerda, sagt man auch in Panama, da werden alte Leute sehr ehrfurchtsvoll behandelt. Ah, Senora Gerda, ich glaube, ich könnte mit 72 doch endlich mal in Rente gehen. Woraufhin Gerda bitterlich an zu weinen fing und sagte, Anne, sie hat doch noch das Kochen von Mutti gelernt. Was soll ich denn da essen? Sie hat tatsächlich Alicia, glaube ich, noch ein paar hundert Dollar draufgelegt und überredet, dass sie bleibt. Und das ist eine Geschichte, die nicht im Buch steht. Ich erzähle immer gerne bei Lesungen Dinge, die nicht im Buch stehen, weil sie ja was davon haben sollen und das Buch selber lesen können. Gerda hat mal in ihrem Testament verfügt, und das ist ein Trick für wohlhabende Menschen hier, wenn die bei mir bleiben, bis ich sterbe, erben sie ganz viel. Aber, sagte sie und schob sich dabei ein bisschen sehr guten Essens in den Mund, als sie mir das erzählte, die wissen auch, wenn sie mich vorher verlassen, gibt's nix. Wir kamen mit $3 in der Tasche, sagt Gerda Stern manchmal und schüttelt sich selbst darüber wundernd den Kopf, der nicht aussieht wie der einer 100-Jährigen. Ihre Geschichte begegnete mir, weil die Neugierde mich auf einen seltsamen Pfad trieb. Eines Tages, nach einer Lesung in Panama, stand eine alte Dame vor mir und erzählte mir von der Leseleidenschaft, ihrer Sehnsucht nach dem Deutschland, das sie einst verlassen hatte, und von der kleinen Kolonie jüdischer Einwanderinnen in dem mittelamerikanischen Land. Sie zelebrierten das Leben miteinander und hatten sich in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschworen, Panama, dem Land ihrer Rettung, die Treue zu halten. Regelmäßig treffen sie sich zum Bridge, feiern freitags das Shabbos-Dinner, sobald der erste Stern am Himmel über dem Pazifik steht, und gehen samstags in die Synagoge. Die Feste, die kommen, feiern sie, als gäbe es kein Morgen. Das scheint ihr Elixier für ein langes Leben zu sein, denn sie sind alle schon betagte Leute. Als Lotti in einem orangefarbenen Kleid mit Schlangenmusterdruck vor mir stand und mir von all dem auf ihren Stock gelehnt erzählte, war ich ein wenig irritiert. Jüdisches Exil in Panama, davon hatte ich noch nie gehört. Dabei glaubte ich, mich in der Exilwelt des vergangenen Jahrhunderts auszukennen. Sollte es noch einen Ort auf der Welt geben, von dessen großzügiger Regelung für jüdische Immigranten wir Nachgeborenen nichts wussten, so wie das jüdische Exil in Shanghai erst 50 Jahre später in unser aller Bewusstsein gedrungen war. Auch mein Großonkel hatte es nach Shanghai geschafft, aber Panama? Wir waren viele und fast niemand wusste damals, dass Panama uns Juden überhaupt Zuflucht gewährte, sagte Lotti, und das machte mich noch neugieriger. Im Jahr darauf, während eines erneuten Aufenthalts in Panama, beschloss ich, Interviews zu diesem Thema zu führen, und ein weiteres Puzzlestück fiel mir auf seltsame Weise zu. Ich erfuhr, dass die Nichte des bekannten Komponisten Siegfried Translateur, mit dem ich mich bereits in einem anderen Zusammenhang befasst hatte, hier lebte. Gerda Stern war sogar Teil des Clubs der jüdischen Damen um Lotti. Translateur war ein verfemter Komponist, von den Nazis umgebracht, obwohl von ihm eines der verbreitetsten und bekanntesten Stücke stammte, der Sportpalastwalzer. So ist das mit manchen Geschichten. Sie irren durch die Welt wie Zugvögel, die die Orientierung verloren haben. Und erst nach Jahren treffen sie auf einen Menschen, der ihnen gewissermaßen den Weg zum Ziel weist, indem er sie aufschreibt. So ging es Gerda und mir, nachdem wir einander kennengelernt hatten. Da traf Lebenslust auf Tatendrang, und dass Gerdas Geschichte nun hier zwischen zwei Buchdeckeln steht, hat auch damit zu tun, dass sie noch nicht zu Ende erzählt war. Als ich sie an einem verregneten Frühsommertag zwischen quietschendem Papageiengeschrei und dem Autolärm einer mittelamerikanischen Millionenstadt in der Avenida Argentina von Panama City in einem Apartment im 5. Stock fand. Da fehlte noch ein Stück, das Bild war noch nicht vollkommen. Haben Sie eigentlich noch eine Frage ans Leben, wollte ich von Gerda wissen. Das digitale Aufnahmegerät stand zwischen uns auf dem Tisch in ihrer großzügig eingerichteten Wohnung, die auf mich stets wirkt, als tanze sogleich Dolores del Rio durch den Salon. Wenn ich in Gerdas Wohnung stehe, nachdem ich aus dem Aufzug durch die Eingangstür getreten bin, habe ich einen Moment lang das Gefühl, ich sei aus einer Zeitmaschine ausgestiegen und versehentlich in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelandet. Ich komme mir vor wie in einem dieser alten Musical-Filme, in denen die Helden unter tropischen Bedingungen Spezialaufgaben lösen müssen. Warum also nichts Vergleichbares am Rande des Panama-Kanals bewerkstelligen? Wo einst Männer mit Tropenhelmen in beigen Kolonialanzügen und Frauen mit ananasartigen Gebilden über dem hochgesteckten Haar flanierten. Auf der Bühne eine Big Band, deren Bläser im selben Moment aufstehen und im Rhythmus ihre Trompeten, Saxophone und Posaunen mit eingeknickten Hüften nach rechts und links schwenken. Ich stelle sie mir vor, vorne in Gerdas Salon, hinter der kleinen Cocktailbar, die es tatsächlich gibt, in gesteppten Samt und links davon die opulenten Sessel und Couchtische aus dem letzten Jahrhundert. Und Möbel, die heute in Europa übrigens sehr beliebt sind. Und dann sehe ich vor meinem geistigen Auge besagte Dolores del Rio durch diesen Raum tanzen. Diese schöne Latina, die in den alten amerikanischen Filmen stets die mittelamerikanische Exotin spielen musste. Sie tanzt in den Seitenflügel der Wohnung, dorthin, wo sich Senora Gertas Kosmetikstudio befindet. Denn die alte Dame praktiziert noch immer. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich bin nämlich ganz schlimm, wenn es um Lesungen geht. Ich mache normalerweise 2,5 Stunden Lesungen. Das sind dann Leseshows, wo ich übrigens sehr wenig lese und immer Bilder mitbringe. Also ich bringe auch Filme mit von Gerda. Ich bin eigentlich eine Filmemacherin. Und damals, als ich ihr zum 100. Geburtstag die Antwort auf die Frage, wer war unser Retter, schenkte, hatte ich meine Filmkamera dabei. Es gab jemanden, also ich erzähle noch mal kurz die Geschichte, um die es geht. Gerda Stern, eine berühmte Kinderschauspielerin, im Wien des Jahres 1923 entdeckt, als es eine Art frühen Casting-Wettbewerb gab. Und zwar, wenn Gerda jetzt hier sitzen würde, würde sie im besten Wienerisch sagen, die Frage war damals, sie hat nämlich Sprechunterricht gehabt. Sie spricht ein bisschen wie Sie kennen vielleicht diese Hans-Moser-Filme. Die haben immer so einen Schauspielerdialekt, den hat Gerda auch. Also sehr entzückend. Sie ist übrigens wahnsinnig nett. Das ist das erste Mal, das ist also meine 8. Biografie, die ich geschrieben habe. Das ist das erste Mal, dass ich keine dunklen Abgründe dieses Menschen entdeckt habe, über den ich schrieb. Meist schreibe ich die auch nicht in die Bücher. Und bei Gerda habe ich wirklich ein Jahr lang gesucht, ob ich irgendein finsteres Geheimnis finde. Und ich muss Ihnen leider gestehen, ich bin auch entsetzt darüber, aber ich kenne keins und ich glaube, es gibt keins. Als das Buch fertig war, hat sie mir gesagt, dass sie an einer Stelle sehr elegant gelogen hat und es war übrigens nicht ihr Alter. Und das Negativste, was ich von Gerda hörte, das war der erste Satz, der lautete: Gerda ist verdient eitel. Den habe ich ihr übrigens auch später mal erzählt, als das Buch fertig war, und sagte: Gerda, weißt du, was der erste Satz war, den ich über dich hörte? Dass du verdient eitel seist. Und da sagte sie: Ja, das stimmt auch. Sie kann sich auch heute nicht retten vor Leuten, die in ihren Kosmetiksalon wollen, den es also immer noch gibt. Sie hat Kundinnen schon in der 3. Generation. Damals, als sie flüchten musste, als eine Jüdin aus Wien und später Zwischenstopp Hamburg, wo meine Geschichte richtig beginnt und richtig Gas gibt hier, da wollte sie wäre gerne Schauspielerin geblieben. Sie hat damals im Casting gewonnen, Wer sieht aus wie Jackie Coogan? Das war der kleine Junge, der The Kid gespielt hat bei Charlie Chaplin. Diese ganz alten Chaplin-Filme mit der Schlägerkappe, übrigens der erste Kinderstar der Welt. nachdem ein Gesetz entwickelt wurde, das es noch heute in Hollywood gibt, das Lex Coogan. Denn der arme kleine Jackie hatte wahnsinnig viel Geld verdient, war sogar mit Charlie Chaplin nach Europa gekommen. Deshalb war er ja auch in Wien 1923 so bekannt. Aber sein Stiefvater hatte die ganze Kohle, die Jackie verdient hat, durchgebracht. Und als er 18 oder 21 wurde, kriegte er sein Geld nicht, weil das war schon weg. Damals wurde in Hollywood ein Gesetz erfunden, das Lex Coogan, das noch heute gilt, dass alle Erziehungsberechtigten und Eltern von Kinderstars das Geld auf ein Sonderkonto bringen müssen, damit die wirklich was davon haben. Also, Gerta hat 1938 Moses Stern geheiratet. Moses, sie war eine ziemliche Granate, die Männer waren total hinter ihr her. Mit 16 hat ihre Mutter gesagt, Gerta, du musst Kosmetikerin werden, was sie total gehasst hat. Ihre Mutter hat den Job bestimmt. Ist das nicht fürchterlich? Letztlich hat dieser Job ihr das Leben gerettet. Denn das war ihre Existenz, als sie nach Panama kam, denn es gab keine Kosmetikerinnen. Als sie am 10. Januar 1939 heimlich auf einem Schiff mit ihrem Schwager und ihrem Mann nach Panama gekommen ist, saßen lauter gelangweilte amerikanische Offiziersgattinnen in der Panama-Kanalzone und sagten, sowas stelle ich mir immer vor, oh my God, she's a cosmetician, we need her. Mein Gott, eine Kosmetikerin, sowas hatten wir noch nicht, wir brauchen sie. Und Gerta, ziemlich pfiffig, hat sich ein kleines Kosmetikköfferchen gemacht und raste damit immer in die Kanalzone und machte Make-up-Tipps und brachte denen bei, wie man sich gut schminkt. Ich springe nochmal zurück ins Jahr 1938. Gerta hat jede Menge Verehrer, gerade frisch fertig als Kosmetikerin. 2 Jahre zuvor hatte sie einen jungen Mann ansprechen lassen, der 9 Jahre älter war als sie. Der Fußballheld von Wien, Moses Stern, genannt Munio. Und Moses war bei Hakoa Wien, die ersten Profifußballer, die es in Europa gab. Die Helden waren und fast alle jüdisch waren. Auch eine Geschichte, die wir fast alle gar nicht mehr wissen heute. Dieser Mann, der gefeiert wurde von seinem Land, wurde eigentlich dann verstoßen. Seine Eltern waren orthodoxe Juden und haben irgendwann gesagt, Kinder, wenn ihr heiratet, verlasst ganz schnell das Land. Moses hat 2 Jahre gebaggert, um an Gerta ranzukommen und hat einen Trick angewendet, denn als Gerta Moses kennenlernte, übrigens damals gab es ja noch nicht Tinder und man ging nicht einfach in die Disco, er hat seine Freunde zu ihren Freundinnen geschickt und die sagten, dieser Moses Stern, der möchte mal Gerta kennenlernen. Und Gertas Freundinnen, alle ein bisschen etepetete, sagten, Gerta, bist du wahnsinnig? Das sind Fußballprofis, die gehen in Nachtclubs, der ist nichts für dich. Gerta, extrem gut erzogen, bürgerlich, sagte, naja, da habe ich auf meine Freundinnen gehört. Und hinterher, manchmal habe ich Geschichten erfahren, als das Buch schon fertig war, da habe ich mich geärgert. Eine der Geschichten war, naja, es gab da einen anderen Verehrer und der hatte ein Auto. Eigentlich war ich nur auf das Auto scharf. Gerta hat übrigens bis 99 ist sie selber Auto gefahren. Das heißt was in Panama. Gerta und ihr Mann kamen nach Hamburg, wo Freunde der Familie Stern seiner Familie saßen. Moses hat einen Trick angewandt. 2 Jahre später lauert er ihr auf der Straße, weil die Puppe geht ihm nicht aus dem Kopf. Er will irgendwie an die rankommen und sagt, Gerta, dass ich Sie hier treffe. Ich habe heute Karten für die Oper. Mein Freund, der nicht kann, bringt uns die Karten. Das war natürlich ein sagenhafter Trick. Und er hat sie zum ersten Essen verführt und ihr tatsächlich, weil er wusste, jetzt muss ich die Karten auf den Tisch legen, nochmal 2 Jahre investiere ich hier nicht, hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Und 6 Wochen später waren sie verheiratet. Die Geschichte führt dann nach Hamburg. Und in Hamburg hat die Familie Stern Freunde gehabt, die Waldens, ein Herrenausstattergeschäft war das, was die betrieben haben. Und dort hatten sie schon Visa für Südafrika und wollten die einfach nur abholen. Und leider kamen sie nach Hamburg, als die Pogromwochen starteten. Große Teile dieses Buches, Senora Gerta, beschreiben, wie schnell das ging in Hamburg in diesen 3 Wochen vor den oder rund um die Pogrome herum, rund um das, was ja auch immer noch in Deutschland leider unter dem unglaublichen Namen Reichskristallnacht kursiert, der fürchterlich ist. Gertas Mann Moses wurde verhaftet und in ein Konzentrationslager gesteckt. Und Gerta, die übrigens immer schon sehr unerschrocken und sehr mutig war, hat etwas gemacht. Und das war ein Grund, weshalb ich ihre Geschichte hier erzählt habe. Gerta hat ihren Mann befreit aus dem Konzentrationslager, etwas, was ich noch nie gehört hatte. Es ist ein zweiter Mann befreit worden und während ich dieses Buch geschrieben habe, bin ich auch auf ihn gestoßen. Gerta ist an einem Abend, an einem Mittwochabend todesmutig ins Gestapo-Hauptquartier marschiert in Hamburg und hat, wie ich sage, ihren Mann rausgequatscht. Sie hat eine Rolle gespielt, sie hat eine ganz schräge Figur gespielt und irgendwann hatten die da vergessen, dass sie eine Jüdin ist. Eine Geschichte übrigens, die ich anfangs, ich habe gezweifelt und dachte, das kann doch nicht sein, dass wir so eine Geschichte noch nie gehört haben. Wann ist uns die denn schon begegnet, dass jemand einen anderen aus dem Konzentrationslager rausholt, sie glücklich und reich werden, es noch schaffen in ein anderes Land und übrigens positiv sind und nicht Deutschland hassen zum Beispiel. Und sie hat dann etwas gemacht, weil Südafrika nach der Konferenz von Evian schon längst keine Visa mehr auslieferte, ist sie am Jungfernstieg in Hamburg von Tür zu Tür gegangen und hat an die Türen geklopft und hat gedacht, irgendein anderes Land muss uns doch nehmen. Gerta Stern hat so etwas gemacht wie Schicksalsbingo. Sie hat an die Türen geklopft und gesagt, nehmen Sie noch Juden? Nehmen Sie noch Juden? Und alle sagten nein. Sie wusste, wenn ich es schaffe, meinen Mann da rauszuholen und schaffe, wir finden irgendwo Exil, dann können wir abhauen, dann schaffen wir es noch. Das hat sie gemacht und stellen Sie sich vor, eines Tages klopft sie an einer falschen Tür und ein Mann in einem Anzug, der aussieht wie eine Uniform, der einen Anstecker hat, den Gerta übrigens, bis wir aufgeklärt haben, bis ich herausfand, wer ihr Retter war, nach 78 Jahren, hat sie geglaubt, das war übrigens ein Burschenschaftsanhänger, also von einer studentischen Burschenschaft. Und sie hat gedacht, das ist ein Nazi, der ist in der Partei. Der war übrigens auch ein sehr hohes Tier und gehörte zu einem Geheimbund hanseatischer Kaufleute, die sich heimlich trafen, um Juden heimlich zu retten. Er stand 1943, das weiß ich heute, auf einer schwarzen Liste. Die Nazis hätten ihn auch fast verhaftet. Und Otto Detmers war sein Name, er war der Leiter des Norddeutschen Lloyd. Gerta klopft an diese Tür und er sagt, sind Sie Jüdin? Und sie denkt, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Und sie sagt, obwohl sie super gut lügen kann bis heute, es ist das einzige Mal in ihrem Leben, wo sie nicht lügen kann. Und sie sagt, ja. Und er sagt, na, dann kommen Sie mal rein. Und er wird ihr Vertrauter und er sorgt dafür, dass sie und ihr Mann ein Schiff besteigen können. Er schenkt ihnen tatsächlich die Tickets nach Panama, ein Land, das sie nicht kennen. Sie sprechen die Sprache nicht. Es gibt noch so ein paar kleine Windungen in der Geschichte. Ich kriege da das Zeichen, dass ich die Zeit überschritten habe. Ich bin aber ganz frech, die 5 Minuten, die ich nicht hatte, klaue ich mir noch mal bei Ihnen, vielleicht 3. Und Gerta hat tatsächlich diesen Mann, Otto Detmers, zu ihrem heimlichen Helfer gemacht. Er war der Erste, dem sie vertraut hat. Sie war damals eine bildschöne junge Frau, 23 Jahre alt. Otto Detmers war 46 Jahre alt. Und eigentlich wollte ich noch lesen, aber ich erzähle einfach noch 3 Sätze. Das Buch gibt's beim Europa Verlag, weil ich für Katharina Seewald eingesprungen bin. Konnten wir nicht genügend Bücher mitnehmen, die ich signieren kann. Ich mache ganz viele Lesungen. Anne Siegel, The Anne Siegel auf Twitter und überall. Sie finden mich. Gertas Geschichte ist deshalb so brisant, weil Gerta irgendwann und ihr Mann beschlossen haben, wir gehen zurück nach Österreich, wir versöhnen uns wieder mit unserer Heimat. Wir haben in Panama das Buch vorgestellt, letztes Jahr im August, und es hat etwas ausgelöst. Dort wird es jetzt, es wird in viele Länder gerade übersetzt, aber die erste Auslandsübersetzung von Senora Gerta wird in Panama sein, wo heute die Menschen, die es noch nach Panama schafften, viele Nachkommen haben. Und ich kriege gerade eine Gänsehaut, wo ich es Ihnen erzähle. Mich hat das überwältigt, damit rechnet man ja nicht als Autorin. Die Nachfahren der ganzen jüdischen Einwanderer, ist ein blödes Wort, stimmt nicht, der Immigranten, die sind abgehauen. Und sie waren Deutsche, das möchte ich nochmal betonen und habe es bewusst geschrieben. Es wird immer noch von Juden und Deutschen gesprochen. Was für ein Quatsch, es waren jüdische Deutsche. Oder sie waren Österreicher. Diese Leute haben so viele Nachfahren und auch die haben nie über die Geschichten gesprochen. Und was das Verrückte ist, Gerta klopft also an die Tür, Otto Detmers macht ihr auf, sie denkt, ihr letztes Stündlein hat geschlagen und dieser Mann ist ihr Ticket ins Glück. Sie konnte ihm nie danken, sie hat nie gewusst, dass der Mann auch überlebt hat und noch lange lebte. Und das Verrückte, ich habe in Bremen studiert, ich bin 1986 jeden Morgen an der Villa von Otto Detmers vorbeigefahren, nicht ahnend, dass dieser Mann irgendwann mein Leben durchkreuzen wird. Seine Kinder haben auch nichts davon gewusst. So wie das gerade, was bei uns als Kriegsenkeldiskussion stattfindet, beginnt es gerade in Lateinamerika und dieses Buch hilft zum Glück dabei. Aber ich habe festgestellt, nicht nur die Täter und nicht nur die Opfer haben geschwiegen. Es war in unserem Land auch so lange nicht angesagt, dass die, die Juden gerettet haben, darüber sprachen. Die Familie von Otto Detmers habe ich gerade erst entdeckt oder die haben mich entdeckt durch das Buch. Ich werde mit den Nachfahren in 5 Wochen zu Senora Gerta reisen und wir werden sie gemeinsam besuchen. Wenn Sie das Buch lesen, noch eine Warnung. Ich habe Panama nicht positiv beschrieben. Bei meinen Island-Büchern sagen die Leute immer, oh, das ist so toll, jetzt reisen wir nach Island. Für mich ist ein zweites Wunder, dass Leute plötzlich nach Panama fahren, weil ich denke, ich habe eigentlich nachgewiesen, dass der erste Typ, der dahin kam, ein totaler Verbrecher war. Trotzdem haben wir jede Woche so ungefähr 3 Leser, die sagen, Frau Siegel, ich stehe jetzt hier in Panama. Wo ist der Schönheitssalon von Senora Gerta? Da will ich rein. Noch haben Sie Chancen, wir werden nicht umhin kommen, Leserreisen zu machen, weil es krass ist. Ich habe damit nicht gerechnet. Und die erste Studentengruppe aus Mainz hat gerade Gerta besucht. Ich soll sie grüßen, ich soll sie alle von Gerta grüßen. Sie ist wahnsinnig glücklich, dass ihre Geschichte irgendwann doch erzählt wurde. Erzählen Sie sie weiter, ich würde mich sehr freuen und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.